SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Max Petzinger ist in den letzten 30 Jahren mit der deutschen Fußballnationalmannschaft um die halbe Welt gereist. Von den USA über Russland bis nach Brasilien. Der Saarländer war seit 1994 als Fan bei fast jeder Europa- und Weltmeisterschaft dabei. Und kurz vor dem Start der Heim-EM ist er heute mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Und wir wollen uns unterhalten ja über die großen Erfolge und herbe Niederlagen und vor allen Dingen unvergesslichen Fußballmomente, die er ja als Fußballfan mit der deutschen Nationalmannschaft erlebt hat. Hallo Herr Petzinger, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ich freue mich riesig. Guten Abend Herr Jäger, guten Abend liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bin gespannt, was auf mich zukommen wird, aber ich sehe der Sache gelassen entgegen.
Absolut, ich auch. Wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen, Herr Petzinger, auf die EM?
Riesig. Allerdings ist es so, ich war ja, wie Sie richtigerweise gesagt haben, die ganzen Jahre, Jahrzehnte mit meinem Freund fußballerisch unterwegs. Ein Nebensatz noch zu meinem Freund, der ist leider Gottes vor knapp 4 Wochen gestorben.
Eine traurige Nachricht.
Eine ganz traurige Nachricht und ich möchte es einfach nicht versäumen, ihn im Himmel noch zu grüßen hier vom SR und seine Familie durch seinen Sohn Christian Albrecht und seine Lebensgefährtin Uschi Klesner. Günther und ich, wir sind also jahrzehntelang um die Welt gefahren. Günther ist aus Södern. Und
Sie haben viel
Moment, komme ich ein bisschen stolpern, aber
ja, das ist klar. Sie haben viel gemeinsam erlebt und sind ja eben wie ein altes Ehepaar. Schön und schön, dass Sie sich auch so liebevoll an Ihren Freund erinnern und ganz bestimmt sitzt er da oben irgendwo auf einer Wolke und hört uns zu und teilt die ein oder andere Erinnerung und vielleicht, wenn es da oben auch Fußball zu gucken gibt, wird er mit auf die WM sich freuen. Dreimal war Deutschland Gastgeber eines großen Fußballturniers, 1974 bei der WM, 1988 bei der EM und 2006 bei der WM. Sie waren 2006 auch schon unterwegs bei dem sogenannten Sommermärchen, haben fast jedes Spiel der deutschen Mannschaft gesehen oder jedes Spiel. Sie wissen also, was es heißt, so ein großes Fußballturnier im eigenen Land zu erleben. Viele von uns haben ja auch noch schöne Erinnerungen daran. Was für Erinnerungen haben Sie an das Sommermärchen 2006?
Ja, das ist tief und hoch gestapelt, dieses Gefühl. Einmal du als fußballbekloppter Fan bekommst du die Nachricht, die WM findet in Deutschland statt. Da geht einmal die Sonne auf, bis zum geht nicht mehr. Und dann beginnt also die ganze Vorbereitungsphase. Mhm. Und das ist also nicht von schlechten Eltern, weil du musst ja alles irgendwie koordinieren, beruflich, familiär, alles was dazugehört, Karten versuchen zu bekommen, Hotels buchen und.
Also
das
war klar,
sehr einfach, wenn wir die einzigen zwei gewesen wären.
Klar, da wollten alle Karten.
Aber es waren noch ein paar tausend andere mit dazu.
Klar. Und für Sie war klar, bei so einem Turnier müssen Sie dabei sein. Damals ging es ja auch gleich gut los. Das Eröffnungsspiel damals in Frankfurt gegen Costa Rica. Diesmal geht es gegen Schottland. Das ist eigentlich auch eine Partie, die man sich als Fußballfan wünscht. Ne? Schottland, Deutschland.
Ja, weil man hat früher in der jüngsten Vergangenheit immer gesagt, das ist ein leichter Gegner.
Gibt es heute nicht mehr, sagt man.
Nicht mehr der Fall. Wenn ich nur mal daran erinnere, wenn Spiele gewesen sind gegen Albanien oder gegen Malta, da war also das kleinste Wunschergebnis war 10-0. Ja, aber mittlerweile haben die Spieler, die Trainer, die Funktionäre sich in den unterschiedlichen Ländern verändert. Trainer sind weltweit unterwegs, gute Trainer. Wenn ich jetzt nur mal den Winnie Schäfer nehme, der ja schon jahrzehntelang als Trainer in der Welt umhertingelt.
Vor allem in Afrika viele Mannschaften trainiert hat.
Ja, in Afrika und. Und der nimmt ja auch sein Wissen mit und gibt das Wissen weiter. Mhm. Und Winnie Schäfer ist also nur ein Synonym für vielen, vielen guten internationalen Trainer, die tätig sind.
Ich habe es gesagt, Sie haben damals 2006 bei der Heim-EM viele oder alle Spiele der deutschen Mannschaft gesehen. Gibt es eins, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, leider. Als wir gegen Italien in Dortmund ausgeschieden sind.
Halbfinale, ne?
Das schmerzt bei vielen. Und dann, im wahrsten Sinne des Wortes, 2 Minuten vor Schluss.
Na. Aber wie ist es dann im Stadion, das auch zu erleben, was die wenigsten von uns das Glück haben, sowas zu erleben? Wie haben Sie das damals erlebt? Ist wirklich so ein Stich in das Herz des Fußballfans?
2 Stiche. Einer langt nicht. man fiebert, man freut sich, man geht mit, man befruchtet sich, was die Stimmung betrifft, gegenseitig mit allem, was dazugehört. Und es ist einfach so, jeder Angriff, der gestartet wird, wächst die Euphorie. Dann geht der Angriff irgendwie, warum auch immer, in die Hose. Und da kommt der Gegner wieder in Angriffsposition. Ja, und dann, es ist ein Wechselbad der Gefühle, wenn man da im Stadion ist und schaut seiner Mannschaft zu.
Das glaube ich. Aber waren ja auch tolle Spiele damals dabei von der deutschen Mannschaft. Zum Beispiel das Spiel gegen Argentinien. Wir erinnern uns mit dem Zettel von Jens Lehmann beim Elfmeterschießen.
Herrlich, herrlich. Und ich bin ja auch nicht der Schwächste und nicht der gewichtsmäßig der Kleinste. Da verlierst du also durch Schwitzausbrüche 2-3 Kilo in einem Spiel, wo die Welt sich auf einmal positiv oder negativ so rasend schnell dreht, wo du dann in die Enttäuschung hinabsackst oder in den Freudentaumel.
Viele hoffen jetzt ja bei der Heim-EM, die am Freitag losgeht, auch auf ein Sommermärchen, quasi ein Sommermärchen 2.0. Sie als erfahrener Fußballfan, was glauben Sie, gelingt's oder was brauchst, damit es wirklich wieder so ein Sommermärchen gibt?
Das Sommermärchen beginnt ja im Kleinen. Das beginnt bei Ihnen, das beginnt bei mir. Wenn Sie sich die Frage stellen, fahre ich mit der Landesfahne am Auto durch die Stadt oder hänge die Fahne aus dem Fenster raus oder. Das Herz muss mitspielen, die Freude muss überspringen und der eine muss sich mit dem anderen befruchten, dass das, sagen wir mal, so ein Dominoeffekt wird und dass es klappen wird.
Sie begleiten seit 30 Jahren die Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften. Wie hat das alles angefangen? Gab es da so ein Erweckungserlebnis, will ich mal sagen?
Ja, der Auslöser war mein Freund Günther. Wir haben zusammen gearbeitet. Wir sind beide fußballbekloppt, kann man so sagen. Und Günni hat mich angespitzt. Was hältst du davon, wenn wir und so weiter und so fort? Ja, und dann habe ich dann Blut geleckt. Und dann hat diese Frage sich weiterentwickelt über den Gedankengang hinweg und es ist umgesetzt worden.
Sie haben bis 2018 50 Jahre bei Kaufhof gearbeitet, haben da angefangen 1968 als Lehrling, als Einzelhandelskaufmann und waren dann später 40 Jahre Betriebsratsvorsitzender bei Kaufhof. In der Freizeit selbst gekickt oder gerne Fußball gespielt?
Ich hätte gern kicken wollen, aber mein fußballerisches Talent war extrem unterrepräsentiert gewesen. Wir hatten im Kaufhof in Saarbrücken eine Fußballmannschaft und ich habe mich um die organisatorisch gekümmert. Also, Manager würde man das wohl sagen.
Da so die Fußballleidenschaft dann auch ein bisschen ausgelebt und dann eben mit den Reisen mit der Nationalmannschaft. Wie viele Spiele haben Sie über die 30 Jahre gesehen? Was würden Sie, zusammengerechnet?
Oh Gott, also es waren ja nicht nur EM und WMs dabei, es waren auch Qualifikationsspiele dabei gewesen. Wir sind auch mal zwischendurch nach Amerika gefahren, wo die Nationalmannschaft Testspiele gemacht hat. Die haben wir uns angeguckt. Also ich schätze mal, ab 100 aufwärts.
Wahnsinn. Also man darf sie wirklich fußballbekloppt nennen.
Ja, absolut fußballbekloppt. Weil auf der einen Seite muss man sich mal vorstellen, du nimmst so viel Strapazen für ein Fußballspiel auf, das 90 Minuten dauert, investierst Zeit, investierst Geld, Absprachen, Familie und mit allem, was dazugehört. Ja, und dann ist das Spiel rum. Und dann denkst du, was machst du jetzt und so weiter und so fort. Also es ist schon ein zweischneidiges Schwert.
Sie haben sich auch immer gern Land und Leute quasi, angeguckt oder entdeckt. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber. Ihr erstes Turnier war dann die WM 1994 in den USA. Die verlief ja für Deutschland nicht wirklich gut. Bulgarien war quasi an das Ende für die deutsche Nationalmannschaft. Aber wenn wir uns noch mal erinnern, Bertie Vogts, damals Trainer, Lothar Matthäus war noch im Kader dabei und viele erinnern sich wahrscheinlich bei dem Turnier auch an Stefan Effenberg und den Stinkefinger, den er den Fans gezeigt hat. Sie waren damals in Dallas im Stadion dabei.
Ich war gewesen und bedauerlicherweise muss ich Ihnen also sagen, Herr Jäger, wir haben es gar nicht mitbekommen. Wir haben gesehen, auf dem Spielplatz, da ist irgendwie eine Unruhe in der deutschen Mannschaft. So, und aber keiner konnte sagen, um was es da gegangen ist. Ja, und dann sind wir dann ins Hotel gegangen, haben den Fernseher rauf und runter geklimpert. Es kam nichts. Es kam Baseball. Es kam die anderen amerikanischen Spiele, aber nichts über das Spiel, wo da absolviert worden ist.
Fußball war einfach nur nicht so populär
damals. Nein, das war damals in Amerika noch in der Anfangsphase. Ja, da mussten wir zu Hause in Deutschland anrufen, dass unsere Familie und Freunde uns sagen können, was ist denn da über passiert?
Die Aufregung war in Deutschland da riesengroß und hat man bei Ihnen dann später auch ein bisschen was gemerkt. Da muss ja heimfahren dann, ne? Wurde heimgeschickt.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, das Spiel, warum die Sache ist passiert, wir als Zuschauer, wir als Fans konnten es nicht ändern. So, und wir haben uns dann auf Amerika konzentriert.
Als raus waren dann eben auch die
Deutschen. Ja, ganz genau. Und wir haben auch damals eine ganz, ganz tolle Sache gekauft. Du konntest in Amerika als Ausländer, wir waren ja als deutsche Ausländer in Amerika, konnten wir ein inneramerikanisches Flugticket kaufen. Und das hat 500 Mark gekostet.
Oh, war günstig eigentlich.
Das war sehr günstig. Und vor allen Dingen, wir konnten so viele Flüge innerhalb von Amerika machen, wie wir wollten.
Also Sie haben das Land entdeckt und wahrscheinlich auch riesige Strecken zurückgelegt.
Ja, wenn ich nur daran denke, wenn keine Spiele waren oder es waren 3-4 Tage Spielpause gewesen. Wir waren damals zu viert gewesen und da haben wir uns abends zusammengesetzt und haben dann gefragt, was sollen wir denn morgen machen, wo sollen wir denn hinfliegen? Ja, der eine wollte zu einer Beerdigung nach New Orleans, der andere wollte zum Elvis, der andere wollte zu den Niagara-Fällen. Dann wurde abgestimmt, wohin wir fliegen.
Also
ja, sind wir morgen zum Flughafen.
1996 ist Deutschland das letzte Mal Fußball-Europameister geworden. Sie waren damals auch ja bei der EM im Mutterland des Fußballs, wie man ganz so gerne sagt, dabei in England. Mehr Fußballbegeisterung und Stimmung geht wahrscheinlich nicht.
Das ist absolut richtig. Und da geht eine Sache ab, die kannst du gar nicht in Worte fassen. Ja? Nicht vergleichbar mit Deutschland, weil da ist eine andere Mentalität beim Fußball dabei als bei uns.
Die Gesänge auch einfach der Fans. Ne?
Ja, ganz genau. Und allein schon dieses, du gehst da ins Wembley-Stadion, ja mein lieber Mann.
82.000 oder wie viel haben damals reingepasst, ne, in das Alter?
Ja, ganz genau. Und dann spielen deine Leute im Endspiel. Ja, und gegen Tschechien, da denkt jeder, naja, die mit links und so weiter, ja. Danke, mein lieber Herr. Das ist Wunschdenken mit dem bis zum geht nicht mehr.
Haben Sie damals auch alle Spiele miterlebt in England?
Ja, oder? Ja. Hat viel, viel Geld gekostet. Viel, viel Geld, kann ich Ihnen sagen. Weil, was da alles vermietet worden ist, was sich Hotel schimpft, unfassbar.
Wo haben Sie sind Sie überall untergekommen, Herr Petzinger, wenn Sie schon so erzählen?
Untergekommen ist ein bisschen hochtrabend ausgedrückt. Wir haben zu 8 in der Garage geschlafen.
Ach Quatsch.
In der Garage. Und es ist als Hotelzimmer hergerichtet worden. Ja, es sind Betten reingestellt worden. Das Garagentor hat gequietscht beim Auf- und Zumachen und das war's dann. Und das war Wahnsinn. Und dann fährst du dann ins Stadion rein. Ja, und dieser ehrwürdige Hauch von diesem Stadion empfängt dich mit allem, was dazugehört. Und dann hast du als deutscher Fan das Wembley-Tor in Erinnerung, was für extrem viel Diskussion gesorgt hat im Vorfeld. Und dann gehen die Tschechen 1-0 in Führung.
Im Endspiel damals.
Im Endspiel.
Und bei der EM gab es, glaube ich, das erste Mal das Golden Goal. Also das heißt, wer das Tor macht in der Verlängerung, der hat gewonnen. Oliver Bierhoff hat damals
Oliver Bierhoff. Und wir haben Goal das gemacht. Gar nicht geschnallt, Herr Jäger. Also 0-1 hat es gestanden. Dann kam Bierhoff als Ersatzmann für Scholl, der ausgewechselt worden ist. Mhm. Hat dann in der 80. Minute das 1-1 geschossen. Dann ging es in die Verlängerung. Und dann hat Bierhoff Gott sei Dank den Siegestreffer geschossen. Und alles wartet, dass das Spiel weitergeht und das Stadion hat getobt. Und dann hast du erst begriffen, was passierte. Du warst Zeitzeuge gewesen, das erste Golden Goal, das gefallen ist. Und das hat deine Mannschaft geschossen. Das ist also unfassbar
gewesen. Und sie haben damals gedacht, Mensch, warum geht's nicht weiter?
Ja, ganz genau. Du warst so in einer positiven Schockstarre gewesen. Es war schon toll.
Die Queen ist ja bei so einem Endspiel klar in England auch dabei, haben sie mir verraten. Sie saßen relativ nah bei ihr dran.
Ja, ja. Und zwar war es so gewesen, Halbzeitpause, Meat Loaf hat gesungen Und dann war auf einmal die Queen mit dem Helmut Kohl da gewesen und mit dem Lennart Johansson. Der Lennart Johansson, das war der damalige UEFA-Chef gewesen. Und beide Herren sind von der Größe knapp 2 Meter jeweils. Beide Herren haben so ein Lebengewicht von mindestens 130 Kilo gehabt. Und dann steht so ein kleines Persönchen zwischen den beiden Riesen. Und das Größte an der Person war ihre Handtasche gewesen. So, und die guckt dann hoch nach dem Motto, jetzt muss ich doch mal gucken, was sich da oben abspielt. Und es war sowas von grotesk gewesen, dass es schon lustig gewesen war.
Also besondere Momente.
Ja, man siehst du mal die Queen und dann ist er eingeparkt von 2 solchen Riesen. Also war schon sehr amüsant gewesen.
Und Deutschland wird auch noch Europameister. Was ist für Sie das Besondere, Herr Petzinger, an so einem großen Turnier? Sei es jetzt eine Weltmeisterschaft oder auch eine Europameisterschaft im Vergleich zum Beispiel zu einem Freundschaftsspiel?
Zum Freundschaftsspiel fährst du hin, guckst dir das Spiel an, bist vielleicht noch 1-2 Tage dort und dann fährst du nochmal zurück. Mhm. Bei einer EM oder bei einer WM haben wir das immer so gemacht, Günni und ich, dass wir 4 Wochen eingeplant haben.
Also ist da der ganze Jahresurlaub drauf gegangen oder ein großer Teil?
Und wir haben das immer so gemacht. An den geraden Jahren oder Jahreszahlen war immer Fußball gewesen, entweder EM oder WM. Und die ungeraden Jahre, das waren dann die Urlaubszeiten für die Familie.
Die haben das auch akzeptiert, ihre Familien, ihre Frauen,
ja,
das war wieder
ich
WM
sag
oder
mal
M-Jahr
so.
Ist.
Wir sind alle irgendwie da reingewachsen.
Na? Aber ich höre schon raus, also so ein bisschen, wie man ja auch immer sagt, die Mannschaft, die muss so einen Turniergeist oder Spirit entwickeln. So war das bei Ihnen als Fan auch. Also man ist so in das Turnier reingekommen oder hat sich eine besondere Atmosphäre entwickelt dann auch im Land und auf der Reise zu den Spielen.
Die Vorfreude, die war unfassbar groß gewesen. Man hat sich auch mit anderen Klobetrottern abgestimmt, abgesprochen. Ich will nicht sagen, dass man sich regelmäßig trifft, aber man trifft sich sehr oft.
Immer wieder wahrscheinlich dann.
Ja, und wir sind ja nicht die beiden Einzigen. Ist zum Beispiel eine Gruppe aus dem Nordsaarland, die das auch vergleichbar macht. Oder liebenswerte Freunde aus dem rheinland-pfälzischen Bereich. Liebe Grüße an Bubi in dem Zusammenhang. Und man trifft sich. Man tauscht sich aus.
Wahrscheinlich großes
Man
Hallo,
diskutiert,
ne?
Weil, wenn man gewonnen hat, ist man ja auch Bundestrainer und sagt, dass er alles richtig gemacht hat. Und verliert man, dann sucht man dann die Krümel im Käse, wie man so schön sagt.
Ja, klar. Das macht es ja auch aus und macht ja auch ein bisschen den Spaß aus. Sie haben uns schon erzählt, in England haben Sie mal in der Garage übernachtet. Sie sind, ich habe es gesagt, USA, Brasilien, Südafrika, in der Ukraine waren Sie, in Russland, natürlich in Europa bei den EMs, was war da alles dabei? Belgien, Frankreich, Österreich, die Schweiz. Wo sind Sie da noch überall untergekommen?
Als wir in Brasilien waren, da haben wir übernachtet im Raum, wo 20 Leute geschlafen haben. Es hat gestunken wie im Ziegenstall. Na, also das Problem ist ja, du fährst dort. Das war eine Minenstadt in Brasilien gewesen. Die Straßenbeleuchtung steht auf dem Papier, aber damit hat es sich. Mhm. Dann die Hinweisschilder, eine Katastrophe. Hinzu kommt dieses Portugiesische, das man in Brasilien spricht. Du kannst dieses Portugiesisch nicht ableiten durch Englisch, Französisch oder sonstige romanische Sprache. Es haut nicht hin. Du hast keinen Ansatz. Also suchst du ein Hotel. Du findest kein Hotel. Weil es ist ja nicht alles stockdunkel, aber wie bei uns, sagen wir mal, dass ein Reklameschild die ganze Nacht brennt, ist da nicht der Fall. Also suchst du, weil du bist müde, du bist ausgelaugt, du willst nicht mehr. Wir haben ja hunderte von Kilometer teilweise durch unwegsames Gelände gefahren.
Mit dem Auto dann selbst?
Ja. Durch Überflutungen und, was da alles eine Rolle spielt.
Dann ist man einfach froh, wenn man ein Bett gefunden hat.
So, und dann kommst du dann in so einen Ziegenstall an, bezahlen Schweine Geld dafür und legst dich lang und denkst, die Nacht hat ja nur 6 Stunden. Und am nächsten Tag fährst du wieder weiter. Dann suchst du ganz dringend eine Dusche. Das ist das Wichtigste.
Ihnen war auch immer wichtig, Land und Leute kennenzulernen. Welches Land ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben oder war ein besonders tolles Erlebnis für Sie in all den Jahren?
Also ich sag mal so, vom interessanten Südafrika.
2010 war da die WM.
Ja,
ne?
Als es geheißen hat, wir fahren nach Südafrika zur WM, hat jeder gesagt, oh, Verbrecher und so weiter, Straßenkriminalität mit allem, was dazugehört. Und Herr Jäger, es war das Land, wo ich mich am sichersten gefühlt habe.
Die Leute sie mit viel Freundlichkeit und Herzlichkeit empfangen haben.
Ganz, ganz herzlich. Und die Leute dort, die sind so toll fußballverrückt. Du hast dich direkt heimisch gefühlt. Du hast die Sprache nicht richtig verstanden. Aber ich sag immer, wenn du eine gute Mimik und eine gute Gestik hast, und dann kannst du dich mit jedem unterhalten. Und das war wirklich toll gewesen. Und in Afrika war es so gewesen, fand ich sehr, sehr gut. Die haben zwei Preisklassen gehabt, was die Eintrittskartenpreise betrifft. Die Einheimischen haben für einen Klicker und ein Ei die Karten bekommen und die Ausländer wie wir. Wir mussten also dreifach tief in die Tasche reingreifen. Ich habe es den Leuten gegönnt, weil diese Freude, wo die Leute einen dann angestrahlt haben, sie haben auf die Schulter geklopft, sie haben deutsche Fahnen geschwenkt, also toll, wirklich toll.
Und die Vuvuzela haben alle noch im Ohr, wenn sie in Südafrika geht. Auch 2014 bei der WM in Brasilien waren Sie nach der Vorrunde bei vielen Spielen dabei. Brasilien und Fußball, ganz ähnlich wie in England, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mehr geht nicht, ne? Und für einen Fußballfan wie Sie wahrscheinlich ein Traum.
Ja, und dann vor allen Dingen, man guckt immer bei Brasilien hoch nach dem Motto, das ist die Übermannschaft mit allem, was dazugehört. Und ja, und ich bin schon mit sehr, sehr gemischten Gefühlen in Belo Horizonte ins Stadion gegangen.
Der Ort, wo das legendäre 7:1 Spiel stattgefunden hat.
Genau. Und die Stimmung war toll im Stadion. Die Vorfreude war bei beiden Lägern sehr groß gewesen. Ja, und dann kam das Ergebnis mit 7:1, was ja kein Mensch gerechnet hätte, wenn du da drauf getippt hättest, wärst du Multimillionär geworden. Aber es war eines der merkwürdigsten Gefühlsspiele, die ich jemals erlebt habe.
Mhm. Warum?
Nicht vom Ergebnis 7:1. Nicht, dass wir Brasilien geschlagen haben, sondern das ganze Emotionale. Wir haben 1:0 geführt, die Brasilianer haben es locker gesehen. Wir haben 2:0 geführt, die Brasilianer haben es locker gesehen. Wir haben 3:0 geführt, die Brasilianer haben es locker gesehen. Ja, und dann haben sie gemerkt, hoppla, irgendwie was stimmt hier nicht. So, und dann kam das 4:0 und dann hast du gesehen, wie die brasilianischen Zuschauer in sich zusammengesackt sind. Sie haben einen flehentlich angeguckt. Und in dieser Situation hast du auch keinen patriotischen Stolz in dir gehabt, dass du sagst, oh, wir führen 4:0 mit allem, was dazugehört, sondern du hast einfach nur Mitleid. Mhm. Mitleid mit den Leuten. Und da muss ich sagen, das war eine sowas von emotionale Sache, wo die Zuschauer das Richtige gemacht haben und auch die Spiele auf dem Platz.
Nicht überheblich.
Keiner ist hingegangen und hat den Stinkefinger gemacht gegenüber dem anderen, sondern man hat sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Arme genommen und hat trotzdem, dass wir die Sieger waren, Trost gespendet. Und das war, muss ich sagen, meine emotionalste Sache, die ich jemals im Stadion erlebt habe.
Das glaube ich. Man merkt auch, hat so ein bisschen das Gefühl hier im Studio, dass Sie da auch noch Gänsehaut kriegen.
Ja, ja, weil das ist unvergessen, was ja alles viel, viel später erst zu Bewusstsein kommt. Du bist Zeitzeuge.
Jeder weiß auch von uns, wo er das Spiel gesehen hat.
Ja,
ne? Und mit wem. Und
deswegen, das war ganz, ganz emotional. Und nach dem Spiel habe ich das allererste Mal gemerkt, wie Hass erfüllt, nicht kriegsmäßig Hass, sondern von der Leidenschaft Hass erfüllt, die beiden Länder Brasilien und Argentinien im Fußball sind. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst gewesen.
Der Endspielgegner dann eben von der deutschen Mannschaft im Finale Argentinien.
Richtig. Und die Brasilianer haben uns angefleht, dass wir gegen Argentinien nicht verlieren dürfen, also dass wir gewinnen müssen. Und da wäre die Schmach hoch 3 gewesen, wenn Argentinien gegen uns auch gewonnen hätte.
Argentinien dann quasi beim Erzrivalen
ja, in Brasilien. Ja, Erzrivalen, das ist der richtige Ausdruck.
Weltmeister geworden wäre. Das Spiel war dann in Rio, Maracanã-Stadion, ja. Auch so ein legendäres Stadion wie Wembley. Wahrscheinlich eine unglaubliche Atmosphäre. In der 113. Minute macht Mario Götze dann das Ding, wie der Sportreporter damals gesagt hat, und schießt das Tor. Was war da los dann?
Es war viel los gewesen, weil man hat zwar gewonnen, aber selbst ich als Mega-Fan sage, die Argentinier waren in der Anfangsphase weitaus besser. Wenn ich daran denke, was Messi und Di Maria für Chancen hatten, und ich habe das schon als Debakel gesehen, wir gehen da unter, weil die Argentinier wirklich toll waren. Mhm. Ja, und dann kommt die Verlängerung und nichts passiert. Ja, und dann kommt der kleine Götze und wuppt das Tor dann. Also unfassbar.
Und nach dem Abpfiff wurde dann ja mit den Brasilianern gefeiert in Rio, oder?
Das Waldo Hugo. Da ging die Post ab.
Nehmen Sie uns mal mit, Herr Petzinger.
Ja, und das ging ja schon damit los. Wir haben ja einen Fanmarsch gemacht von der Copacabana zum Stadion. Es gab keine Absprache zwischen den deutschen Fans. Man hat sich einfach getroffen an der Copacabana. Einer hat den Anfang gemacht von dem Zug und die anderen sind in Bildsprache gesprochen einfach mit eingestiegen. Und da war so eine Stimmung gewesen in diesem Fanmarsch, nur von Deutschen. Alles war in deutschen Fahnen und Flaggen gehisst. Die Brasilianer haben uns zugejubelt. Trotzdem, dass sie von uns die Packung bekommen haben, aber in der Hoffnung, wir müssen gegen Argentinien gewinnen. Ja, und es war, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und es hat alles gestimmt. Das Wetter, die Stimmung, die Vorfreude mit allem, was dazugehört. Einfach sensationell.
Nachdem das Spiel abgepfiffen gewesen ist und Deutschland Weltmeister war, sind Sie dann in Rio um die Häuser gezogen und da wurde kräftig gefeiert. Was haben Sie da alles erlebt und ja, wie war die Nacht?
Kurz, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, mir fehlen ein paar Stunden in der Nacht, weil du warst so positiv traumatisiert gewesen, hast mit Gott und der Welt angestoßen. Ja, und irgendwann hat sie mal die Beine weggeschlagen. Aber das war mir scheißegal gewesen, oder uns in dem Falle, weil du bist als Weltmeister aus dem Stadion gegangen. Und das Schöne war gewesen, die Brasilianer waren so heiß gewesen auf deutsche Fanartikel. Nicht, dass sie das irgendwie verhökern wollten, nein, sondern sie haben dich angesprochen, angebettelt, angefleht. Gib mir deine Mütze, gib mir deine Nationalkette, gib mir dein Trikot und so weiter. Und ich bin alles losgeworden, ich habe alles verschenkt, weil in diese freudigen Augen zu schauen, egal ob Männlein oder Weiblein, das war einfach toll, weil du hast schön gemerkt, dieses Wollen, dieses Begehren ist ernst gemeint, kommt von innen heraus. Und man begegnet sich dann als Fußballfan auf Augenhöhe.
Sie haben auch ganz viel. Sie haben Fotos mitgebracht, Alben. Und allein von der WM 2014 haben Sie, glaube ich, 4 Fotoalben mitgebracht, viele Fotos gemacht. Und da sieht man Sie eben auch drin, die Fans, auch die Brasilianer noch, wie die sich teilweise dann eben auch schmücken mit ihren Farben, Fanfarben. Waren die Brasilianer mit so ja die verrücktesten Fans, die Sie in all den Jahren getroffen haben? Oder was für Begegnungen sind Ihnen da noch in Erinnerung geblieben?
Also wer auch positiv verrückt war, das waren die Afrikaner gewesen. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendwann, nee, es hat vorher keine WM in Afrika stattgefunden, zumindest nicht in Fußball. Für die war ja das auch Neuland gewesen. Und die haben sich so mitgefreut. Und toll, und auch du hast ein gutes Gefühl gehabt, dass die Ahnung von Fußball haben. Wenn ich mal daran erinnere, als wir in Südafrika gegen England gespielt haben.
Auch ein Wahnsinnsspiel damals.
Das war ein Wahnsinnsspiel. Und dann hat ja der Neuer den Ball aus dem Tor wieder rausgenommen aus unserem, was ja ein ganz offizielles Tor war für England. Und der Schiedsrichter hat, nachdem er den Ball wieder weggeschmissen hat aufs Spielfeld, hat der Schiedsrichter weiterspielen lassen. So, ganz klares Tor und die Engländer sind da absolut benachteiligt worden. Und das Schöne war, am nächsten Morgen, wenn du dann durch Johannesburg spaziert bist und dann bist du angesprochen worden, Rache für Wembley. Das war so was von toll gewesen und so emotional und mit so einer Freude verbunden, wo ganz klipp und klar rausgehört worden ist am Verhalten und in der Körpersprache, dass Deutschland in Südafrika gern gesehen ist.
Sind da auch Freundschaften entstanden mit Fans aus anderen Ländern, die man getroffen hat?
Ja, bei der WM und der EM? Allerdings ist es so, man muss immer sehen, wenn man sich verbrüdert, wenn man sich verbindet und so weiter, dann ist die momentane Situation da. Man geht zu dem einen Stadion, geht zu dem anderen Spiel, man trinkt zusammen ein, man umarmt sich, man klopft sich ab mit allem, was dazugehört. Aber am nächsten Tag oder nächste Woche ist ein anderes Stadion, eine andere Stadt und dann verliert sich das.
Dann geht es wieder weiter. Wie ist das eigentlich, wenn man ja nach so 4 Wochen in Brasilien oder Südafrika zurückkommt und die erste Nacht wieder im eigenen Bett schläft? Wie lange dauert es, bis man ja wieder zu Hause angekommen ist? Und wie oft haben Sie dann noch geträumt von dieser legendären Nacht in Rio zum Beispiel?
Das ging relativ schnell. Anders war das Verhalten von den Freunden zu Hause und Familie mit allem, was dazugehört, oder Kolleginnen und Kollegen. Die wollten natürlich prühwarm hören, wie war's,
klar,
was ist Besonderes passiert. Und du hast dann, sagen wir mal, die Story zigmal erzählen müssen, dürfen. Und das war einfach toll gewesen. Du hast bei jeder Erzählung wieder die ganze Situation nacherlebt. Und das hat so richtig gut getan.
So Karten für Europameisterschaften oder Spiele bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, die sind ja heiß begehrt. Wie sind Sie an die Karten gekommen?
Durch unterschiedliche Wege und Möglichkeiten. Einmal übers Internet, dann über die FB, dann über Kontakte, dass man sich mit Gleichgesinnten ausgetauscht hat. Hast du nicht, bekommst du vielleicht und so weiter. Ja, und so, ich will nicht sagen, dass man sich so ein Netz aufgebaut hat, aber die Fußballbekloppten, die passen irgendwie alle zusammen.
Und passen dann auf sich auf, wenn es um die Karten geht, oder
richtig,
guckt jeder, genau, dass er quasi an sich erstmal denkt?
Und es ist immer Glückssache, an eine Karte ranzukommen, dann, wenn du wie ich oder wie wir immer zu zweit gefahren sind, musst du natürlich darauf achten, dass du Plätze bekommst, die nebeneinander liegen, was nicht einfach ist. Die gibt es nicht auf dem Wühltisch in irgendeinem Geschäft, die Karten.
Sie haben dann Karten bekommen für tolle Spiele. Wir haben drüber gesprochen, über das Finale bei der Europameisterschaft 96 oder das WM-Finale 2014 in Rio. Haben Sie wahrscheinlich viel dafür geboten bekommen, wenn Sie die verkauft hätten, oder?
Ja. Aber ich hätte von mir selbst nicht in den Spiegel schauen können, nach dem Motto, du bist jetzt im Rio, du hast die Möglichkeit, das Endspiel im Maracanã-Stadion sehen zu können. Und dann verkaufst du dieses Ticket nur wegen dem schnöden Mammon. Nee, das passt nicht.
Sie haben uns ja schon erzählt, das ist ein aufwendiges, zeitaufwendiges, aber auch teures Hobby, was Sie da hatten. Kann man sagen, was Sie da über die Jahre ausgegeben haben für Ihre Leidenschaft?
Viel zu viel. Weil wenn man das aufbröselt und dann sagt der Nicht-Fußball-Fan, der hat ein paar an der Waffel, aber auf der anderen Seite, wenn jemand Autos mag, der investiert in Autos oder in Modeteile mit allem, was dazugehört, oder Technik. Ja, und bei mir ist es also so, einmal Fußball bekloppt, immer Fußball bekloppt.
Und kann man wahrscheinlich auch nur als Fußballfan verstehen.
Ja, ganz genau.
Sie haben über die Jahre, wir haben noch ein bisschen geblättert in Ihrem Fotoalbum, auch viele Spieler getroffen. Wie nah sind Sie da an die rangekommen und an was für eine Begegnung erinnern Sie sich auch gerne?
Sehr nah bin ich gekommen. Teilweise aus Zufallsgründen, teilweise, wo ich Karten irgendwo abgeholt habe, zum Beispiel auch im Mannschaftshotel. Wenn mir die Karten überreicht hat, das war zum Beispiel der Uwe Seeler.
Ach Quatsch.
Ich war in Brasilien gewesen, da war der Pocher und der Matze Knob. Ich habe mit dem Hausmeister Krause, mit dem Tom Gerhardt zusammen im Hotel an der Copacabana gewohnt. Als Schauspieler in seiner Sendung geht er mal auf den Geist, aber als Mensch ist er ganz, ganz toll. Mhm. Weil als Schauspieler macht er mich nervös. Aber so im Hotel, also klasse Typ. Und was mir sehr imponiert hat, der spricht fließend Portugiesisch. Fließend, also toll. Hut ab.
Besondere Begegnungen, die Ihnen da in Erinnerung geblieben sind. Und wahrscheinlich war es auch eine tolle Begegnung mit Uwe Seeler.
Mit Uwe Seeler, ja. Uwe Seeler, das ist ein fußballerischer Begleiter meiner Jugend. Das ist ein Idol. Ich kenne keinen Menschen, der irgendwas Negatives über Uwe Seeler erzählt. In keinster Weise. Und dann stehst du so einer Legende gegenüber. Und wir waren zu viert im Hotel gewesen. Da war Günni dabei gewesen. Und zwei Mädels, die Lena auch noch und ihre Freundin. Und das hat also toll. Und der hat also nicht irgendwie so Standesdünkel gemacht. Nein, der hat gesagt, komm, wir machen Fotos zusammen. Wie soll ich mich hinstellen? Also ganz liebenswert. Oder anderes Thema, der Giovanni Elber. Mit dem bin ich
bei Bayern früher.
Hm? Bayern-Spieler, Stuttgart-Spieler. Mit dem bin ich in Brasilien um die Häuser gezogen. Nur wir beide alleine. So hat sich so ergeben.
Und wie kam's?
Ja, also nichts Spektakuläres, nichts Anrüchiges. Nein, einfach zwei Fußballbekloppte haben sich gefunden.
Wir haben viel über Ihre Reisen mit der Nationalelf gesprochen, viel über schöne Momente und Siege. Da waren aber auch schmerzhafte Niederlagen dabei in all den Jahren, fast 30 Jahren.
Oh Gott, ja, schmerzhaft, das war Russland gewesen.
2018,
ne? Amtierender Weltmeister in der Vorrunde auszuscheiden. Also eine größere Schmach gibt es nicht für einen fußballinteressierten Länderspielgucker. Also das war also mein traurigstes Erlebnis gewesen, was ich jemals erlebt habe. Und ich habe auch keinen Bock, das nochmal erleben zu wollen. Hoffentlich reisen Sie jetzt zusammen und bringen eine andere Vorrunde.
Sie hatten in Russland aber auch Karten sich gesichert gehabt bis zum Endspiel. Was haben Sie dann gemacht? Die verkauft oder sich ja die Spiele der anderen Mannschaft
Nein,
angeguckt?
Die neuere Regelung ist folgende. Du gehst hin und bestellst dein Kartenkontingent für die Spiele, die du sehen möchtest. Und auch die Konstellationen, wie also die Gruppenauslösung ist, dass du praktisch deiner persönlichen Mannschaft folgst. Mhm. Egal, wo die spielen. Und dann bezahlst du auch im Vorfeld diese kompletten Spiele. Da gibt es drei Preiskategorien. Und da musst du dich für eine Preiskategorie entscheiden. Und das geht dann durch alle Spiele durch, was du dir ausgesucht hast. Und sollte deine Mannschaft die Folgespiele nicht erleben, nicht erreichen, und dann kriegst du irgendwann mit einem leichten prozentualen Abzug irgendwann mal dein Geld zurücküberwiesen. Und es ist nicht so, dass du mit den Karten rumläufst. Wenn also deine Mannschaft gesiegt hat und das Spiel findet in der Stadt XY statt und dann bekommst du Bescheid, dass irgendwo Karten Drucker stehen und da kriegst du eine Codenummer und dann gehst du an diesen Kartendrucker und der druckt dir dann deine bestellten Karten aus.
Also das heißt, nach dem Aus 2018 in der Vorrunde war für Sie die Fußballweltmeisterschaft auch vorbei dann?
Als Fußballfan ja, als deutscher Fußballfan ja. Aber du guckst ja logischerweise über den Tellerrand, was machen die anderen? Waren die auch so blöd gewesen wie wir? Und alles, was dazugehört. Die Situation war Mist, aber du hast trotzdem viel gesehen. Und das Tolle war gewesen in Russland. Normalerweise musst du ja für jede Stadt ein Visum beantragen mit allem, was dazugehört. Und das war ganz anders diesmal gewesen. Du hast, wie die Hauptamtlichen bei der UEFA und FIFA, so eine Umhängekarte bekommen. Und das war dein Visum gewesen. Mhm. Du musstest also nicht sagen, so jetzt fahre ich von Moskau nach St. Petersburg, ich brauche ein Visum. Nein, das war alles in dieser Eintrittskarte enthalten, beziehungsweise in der Berechtigungskarte. Allerdings, ich denke mal, das musst du ja alles vorher beantragen, du bist schon im Vorfeld von den Sicherheitsbehörden in Russland ganz schön durchsucht worden, durchsucht in Anführungszeichen, ob da nicht irgendwie was dahinter steckt, dass da der Falsche in das eigene Reich eindringt.
Also Sie haben dann mit den anderen Mannschaften mitgefiebert. Frankreich ist ja damals gegen Kroatien Weltmeister geworden. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM, die am Freitag startet, weiterkommt. Der bekloppte Fußballfan und der leidenschaftliche, was denken Sie? Wie weit kommen Sie dieses Mal?
Ehrlich gesagt, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Sorgen deshalb, weil wir spielen einen solchen Fußball, der so gut lesbar ist für die gegnerische Mannschaft oder den gegnerischen Trainer. Das deutsche Spiel wird direkt kaputt gemacht, wenn eine Mannschaft schnell, aggressiv und kurze Wege spielt. Und der Deutsche, der pendelt hin und her, Mittellinie, dann wieder zum Tormann zurück und dann wieder an die Außenlinie. Und wenn ich sehe, wie wir unsere Eckbälle treten,
dann hofft man, dass Ihre Sorgen unberechtigt sind.
Ich hoffe es
und,
auch. Ich hoffe es
ja,
auch.
Die DFB-Elf, die anderen Mannschaften und auch uns überrascht und möglichst weit kommt. Sie können dieses Mal leider aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein, werden aber wie die meisten von uns wahrscheinlich vorm Fernseher die Daumen drücken und mitfiebern.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, ich habe ja am Anfang von der Sendung gesagt, dass mein Freund Günther gestorben ist und ich habe keine Lust mehr, nach 30 Jahren mir einen neuen mitreißenden Partner auszusuchen. Und ich werde, hoffentlich hat er jetzt zugehört bei der Sendung, und wir werden dann in Gedanken miteinander verbunden sein, wenn wir vom Fernseher und er am Himmelstor hockt.
Und wir freuen uns ja, dass Sie mit uns diese schönen Erinnerungen, die Sie gemeinsam mit Günther gemacht haben, in den letzten 30 Jahren bei den unzähligen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften geteilt haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Petzinger.
Ich bedanke mich außerordentlich bei Ihnen. Vielen Dank dafür.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.